Willkommen zu Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld. 2024 ist der Sommer des Spitzensports. Die EM ist gerade am Laufen. Wir sehen zumeist Fußballer, die alles geben für den Pokal. Und bald, Ende Juli, beginnen auch die Olympischen Spiele in Paris. Es treten Athletinnen und Athleten an, die sich wirklich intensivst im letzten Jahr darauf vorbereitet haben und natürlich auch länger als nur dieses Jahr. Beim Fußball weiß man, die müssen sich wegen dem Gehalt eigentlich überhaupt keine Sorgen machen. Da steckt sowieso sehr viel Geld drin. Bei zum Beispiel Leichtathletik ist das wieder ein bisschen anders. Heute beschäftigen wir uns damit, ob es sich lohnt, finanziell richtig Gas zu geben als Sportlerin oder Sportler und sich auf diese Karriere zu verlassen. Zu Gast bei mir im Studio darf ich heute begrüßen meine Lauftrainerin Elisabeth Niedereder, Lissi.
Ja, hallo zusammen, freut mich sehr, dass ich dabei sein darf heute.
Ja, mich freut es auch sehr. Ich bin ja selber Läuferin und trainiere schon lange bei dir und es freut mich, dass wir uns heute über deine Karriere bzw. die Karriere als Leichtathletin unterhalten können. Hier aber noch ein Hinweis für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann bitte abonniert uns doch auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns gerne hört. Dann seid ihr auch die Ersten, die eine neue Folge von uns hören können. Lissi, du bist ja mehrfache Staatsmeisterin im Mittelstreckenlauf. Du warst selber sehr lange im Leistungssport und bei vielen internationalen Wettkämpfen auch dabei. Vielleicht führst du uns erstmal kurz in deine Laufkarriere ein. Und was waren so deine größten Errungenschaften?
Also meine Laufkarriere hat im zarten Alter von 12 Jahren begonnen. Zwar relativ spät für den Profisport, aber für mich damals war es natürlich doch auch so quasi Anfang der Pubertät, so gerade in einem Gymnasium, so war es doch recht aufregend das Ganze. Und ich habe dann bis zum 30. Lebensjahr das wirklich leistungsmäßig verfolgt. Und das ist an der Stelle auch vielleicht so die größte Errungenschaft für mich persönlich, dass ich diese Kontinuität geschafft habe, ohne größere Ausfälle. Also dass ich wirklich fast 17 Jahre durchgehend trainiert habe, auch ohne Motivationsabbrüche und auch ohne größere Verletzungen. Also ich hatte zum Glück sehr selten Verletzungen. Das ist natürlich auch sehr wichtig, weil da geht die Motivation dann auch schnell verloren. Und ich würde sagen, die größten Erfolge einfach, die auch diese Kontinuität widerspiegeln, ist, dass ich 26 österreichische Meistertitel gewinnen konnte, sowohl natürlich im Nachwuchs damals mit 14, 15 bis 18 eigentlich und dann auch in der allgemeinen Klasse. Das sind jetzt so die nationalen Erfolge. Und international war ich bei einigen Meetings vorne dabei. Ich war immer im Nationalteam bei der Team-EM und habe da sozusagen auf europäischer Ebene ein paar gute Erfolge feiern können. Ja, also das wäre es jetzt sozusagen, vom, was meinen Leistungssport betrifft. Ich bin aber nach wie vor, so wie du ja auch, natürlich dem Laufsport noch sehr verbunden. Also nicht nur als Trainerin, sondern ich gehe auch mehrmals pro Woche laufen. Ich denke, es ist nicht für jeden Leistungssportler so, aber für mich gehört der Sport einfach als Lifestyle immer dazu zum Leben. Und es ist jetzt nicht nur mit Erfolg im Sinne von Erfolg beim Wettkampf oder sogar Geld verdienen, das werden wir noch näher erörtern, ob das überhaupt möglich ist, verbunden, sondern mir macht der Sport einfach Spaß. Und ich glaube, jetzt alle Hörerinnen und Hörer, die zuhören, die auch Hobbysport machen, wissen, das ist ja die wichtigste Voraussetzung, um es dauerhaft zu machen.
Ja. Ja, das hört ja dann nie auf, wenn man schon mal drin ist und wenn es einem Spaß macht. Egal, ob man dann Profi bleibt oder nicht, das taugt einem ja dann weiterhin. Wir kennen uns ja doch schon sehr lange. Also ich habe 2014 begonnen, bei dir zu trainieren, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe dich damals sehr hart und sehr viel trainieren sehen eben. Du hast das gefühlt 24/7 irgendwie gemacht. Wie war das bei dir damals? Also hast du das auch wirklich berufsmäßig gemacht und hast du damit dann eben gleich Geld verdient? Oder wie hat das bei dir damals ausgesehen?
Also ich würde gleich vorweg einmal sagen, weil das ja auch die Eingangsfrage war, kann man mit Leichtathletik oder mit Randsportarten Geld verdienen? Kann man? Kann man es in Österreich? Jein. Es liegt halt auch sehr stark am Land, also vor allem am Interesse in der Bevölkerung. Ich würde gar nicht sagen, nur an den Fördersystemen oder an den Verbänden, sondern einfach, was interessiert sozusagen den Mainstream. Ja, und das ist natürlich, brauchen wir uns jetzt nichts vormachen, in Österreich wahrscheinlich nicht immer die Leichtathletik, sondern andere Mannschaftssportarten zum Beispiel oder andere Individualsportarten. Und damit einher geht natürlich auch die Frage, wenn es, oder es ist eigentlich logisch, wenn es jetzt nicht die breite Masse interessiert, ist es auch halt schwer, sozusagen damit Geld zu verdienen. Und genau das Gleiche war bei mir der Fall. Also mit dem Sport an sich kann man in Österreich jetzt sozusagen eigentlich gar nicht so viel Geld verdienen, weil es gibt gewisse Förderstellen, die erfolgsorientiert sozusagen sind. Also wenn man sagt, man hat die und die Erfolge international oder eine Olympia-Qualifikation und so weiter, dann gibt es natürlich offizielle Stellen, die einen dann quasi fördern müssen, sozusagen. Aber ich würde sagen, das spielt sich eher im kostendeckenden Raum ab. Das heißt, wenn ich jetzt gewisse Ausgaben habe, die ich brauche für den Leistungssport, wie Reisen oder Physiotherapie oder alles Mögliche rundherum, dann ist das kostendeckend und das ist eigentlich schon ein Luxus, ja, also als Leichtathlet. Und jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, bei mir war es so, ich habe mir sozusagen in der Privatwirtschaft selber Sponsoren immer gesucht. Da war ich sehr geschickt, sagen wir mal so. Ich möchte mich jetzt nicht selber loben, aber ich habe das zum Glück immer ganz gut hinbekommen und habe mir dadurch nicht die gesamte Leistungssportkarriere, aber vor allem die intensiven Jahre habe ich sozusagen ein gutes Leben geführt. Natürlich weit entfernt von irgendwelchen Fußballergehältern oder so, aber ich konnte zumindest alle anfallenden Kosten decken und hatte auch wirklich zeitlang einen namhaften Sponsor, eine große Wiener Bäckerei. Und mit der habe ich wirklich dann vier Jahre lang einmal ein normales Gehalt sozusagen bekommen und das war schon cool. Ja. Aber hat de facto nicht direkt was mit dem sportlichen Erfolg zu tun gehabt und deshalb ist es auch so schwierig, weil Firmen haben ja gewisse Voraussetzungen für Marketing und für Sponsoring. Und die erfüllt man jetzt nicht unbedingt nur, ob man 2 Sekunden schneller läuft oder nicht, sondern vor allem, wie man halt die Marke repräsentiert. Und ich glaube, das ist auch der harte Weg. Das heißt, in Österreich kann man, wenn man absolute Weltspitze ist, sicher ein bisschen Geld verdienen, aber reich wird man jetzt damit nicht. Mhm. Außer man hat die super großen Sponsoren wie Red Bull und Co., aber auch dann, wie gesagt, gibt es vielleicht sicher andere Sportarten, die da mehr interessieren. Ja. Mhm.
Du hast es auch gerade schon angesprochen, dass man eben mehr machen muss, als jetzt nur, sagen wir, 2 Sekunden schneller zu laufen. Wie ist das dann genau? Also wie viel Druck ist da dahinter, um auch das Geld behalten zu können, damit die Sponsoren wirklich bei einem bleiben?
Also ich meine, natürlich ist so, sie sind schon auch leistungsorientiert, die Sponsoren. Also das heißt, ich kann jetzt nicht jedes Jahr langsamer laufen und sagen, bitte gebt mir mehr Geld. Aber was ich damit gemeint habe, ist, wenn man jetzt sagt, man hätte vielleicht 3 gleich gute Sportlerinnen, jetzt von der Leistung her, oder halt minimal unterschiedlich, dann wählt natürlich, ich bin ja auch Unternehmerin mittlerweile, dann wählt man natürlich den Repräsentanten für die Marke nach anderen Kriterien aus. Also natürlich Auftreten in den Medien, brutal gesagt natürlich auch das Aussehen und die ganze Persönlichkeit. Wenn ich jetzt nicht gerne vor der Kamera bin oder gerne spreche, dann wird es natürlich auch nicht so gut für den Sponsor sein. Oder das ist halt Druck, ist es natürlich, weil ich weiß, ich muss performen, ich sollte die Leistung bringen, weil eins stimmt schon, man ist ja nur viel in den Medien, wenn man auch die Leistung bringt. Das heißt, ich kann mich so gut präsentieren, wie ich will. Wenn ich nicht am Start stehe und eine gute Leistung bringe, wird mich auch keiner interviewen im Normalfall. Ja? Mhm. Also das heißt, das gehört dann dahingehend schon zusammen. Und für mich persönlich war der Druck schon immer groß. Also ich bin da auch sehr loyal dahingehend, dass ich sage, okay, ich weiß, der Sponsor macht was für mich. Ich muss auch was für den Sponsor tun. Und wie sagt man so schön, den Druck macht man sich ja immer selbst. Aber du hast halt auch kein, in dem Fall, Netz, das dich auffängt. Also wahrscheinlich in anderen Sportarten weißt du, okay, ich sage jetzt wieder Beispiel Mannschaftssport, wenn ich weiß, okay, ich bin verletzt, gibt es Ersatzspieler, trotzdem wird mir der Vertrag nicht gleich gekündigt. Im Einzelsport ist so, wenn es nicht laufen kannst, dann gibt es kein Geld. Also ich meine, wenn es jetzt ein Wettkampf zum Beispiel ein Preisgeld gibt, wenn du nicht an den Start gehst, gibt es das Geld nicht. Ja? Oder wenn du jetzt länger verletzt bist, werden da die Sponsoren halt auch abspringen. Und das erhöht dann den Druck natürlich schon enorm. Und man sieht es eh auch oft in Österreich. Es gibt sehr gute Sportlerinnen und Sportler, aber wenn die eine Saison weg sind, dann kann man sagen, kriegt fast kein Hahn mehr nach ihnen. Mhm. Oder wir haben ja nicht so viele, wenn dann 1, 2 sehr gut sind, dann stürzen sich alle auf die und überfordern die Leute dann vielleicht ein bisschen, dass die dann nur mehr die präsent sind und das baut schon auch Druck auf. Also wenn es jetzt eine gute Läuferin gibt und der ganze, die nationale Hoffnung sozusagen lastet dann auf der einen Person, also da muss man schon auch sehr mental sehr stark sein, dass man dann auch wirklich sagt, okay, ich blende das aus beim Wettkampf und konzentriere mich nur auf mich. Also das ist schon ein eigenes Kapitel, ja.
Also würdest du sagen, lohnt es sich dann so richtig rein zu trainieren? Also sagen wir mal, wenn man jetzt noch jung ist und noch viel Potenzial hat, lohnt sich das dann wirklich sehr viel und sehr hart zu trainieren? Und wie schaut der Alltag dann überhaupt aus? Also wie intensiv muss ich mich dann damit beschäftigen auch, damit Geld reinkommt?
Ja, ob es sich lohnt, ist, würde ich sagen, fast eine philosophische Frage, weil alles, was man im Leben leistet, kommt in irgendeiner Form später zurück. Und auch wenn es nur, dass man sagt, okay, ich habe die Erfahrung gemacht, ich bin über mich hinausgewachsen und nehme diese Fähigkeit mit ins Berufsleben oder ins Privatleben oder so. Aber jetzt ganz offen gesprochen, du kannst ja auch in Österreich nicht dahingehend vom Sport leben. Du kannst zwar nur Sport machen, aber was ist mit der Ausbildung? Also das heißt, wenn ich jetzt sage, ich fange nach der Matura zum Beispiel oder wenn ich eine Lehre mache schon früher, aber nach der Matura an, zweimal am Tag zu trainieren, was mache ich für eine Ausbildung? Ich muss ja fast nebenbei studieren, also als Sportler bietet sich das fast an. Oder Vollzeit arbeiten geht ja nicht, weil die Arbeit sollte ja der Sport sein. Und das war bei mir auch oft das Problem, der Sport war so intensiv wie ein Job, aber dafür habe ich halt nicht so viel bekommen wie für einen Job. Und ich habe halt nebenbei immer studiert. Und aber ganz ehrlich, ein Studium ist nicht die ideale Regeneration. Weil auch wenn ich 2 Stunden in der Vorlesung sitze, da sitze ich, kann mich nicht entspannen, muss den Tag danach ausrichten. Also das war jetzt ein bisschen 2 Stunden Vorlesung, ein bisschen untertrieben, aber so vom Prinzip her ist ja, also ich habe natürlich nebenbei studiert. Ich habe das Studium natürlich sehr ein bisschen rausgezögert, aber es war auch klar für den Sport. Ich habe halt statt 4 Jahren dann 6 Jahre studiert, aber okay, wen interessiert es im Nachhinein? Ja, aber natürlich, meine Eltern haben das nicht immer so gut gefunden, weil natürlich brutal gesagt, mein Sport eben, wenn du verletzt bist, bist du weg vom Fenster. Und also lohnen auf einer persönlichen Ebene ja, aber ich muss jedem sagen, der in unseren Breiten oder in Österreich Leistungssport macht, auf jeden Fall parallel in die Ausbildung investieren, weil es geht dann oft so schnell und man ist weg vom Fenster. Plus es beruhigt einen ja auch, dass man weiß, ich muss mich nicht nur über den Sport definieren. Also man muss nebenbei irgendwas machen und das nimmt halt teilweise auch Kapazitäten weg. Ich habe jetzt selber eine Tochter und ich sage immer, ich würde sie nicht in den Leistungssport aktiv bringen. Hat mich auch keiner. Ich habe es aus freien Stücken gemacht. Aber es ist zumindest jetzt in der Leichtathletik, vor allem im Mittelstreckenlauf, ein sehr brutaler Sport, sehr hart, sehr intensiv. Und wenn du nicht wirklich eine Gruppe, ein System hast, das dich motiviert und ein Trainer, der immer dabei ist, und das gibt es halt bei uns nicht, weil es halt hauptberuflich weniger gibt, dann weiß ich nicht, ob es nicht andere Sportarten gibt, die halt vielleicht ein bisschen in einem Gruppensetting sind. Also ob es sich lohnt, wie gesagt, auf einer persönlichen Ebene sicher. Also für mich im Unternehmerischen wäre ich sicher nicht so ehrgeizig und so zielstrebig. Aber rein körperlich und auch für die Psyche, für das Mentale, ist jetzt vielleicht nicht so zum Empfehlen, weil es halt schon so da wirklich der harte Weg ist. Und da muss man schon eine ganz besondere Persönlichkeit haben, dass man halt da wirklich alle Höhen und Tiefen und auch egoistisch sozusagen da durchs Leben geht, weil sonst kommst du halt im Sport zu nichts. Ja.
Würdest du sagen, dass sich die Möglichkeiten in den letzten Jahren oder Jahrzehnten auch geändert haben? Also es kommt ja jetzt auch noch Social Media dazu. Ist das etwas, was es heute einfacher oder vielleicht schwieriger macht, auch Sponsoren zu finden?
Also wenn ich damals Social Media so nutzen hätte können, wäre es sicher für die Sponsoren noch viel besser gewesen, weil gerade auf Instagram sind ja oft Sportler, die überhaupt gar nicht erfolgreich sind oder so, sich nur optisch gut vermarkten. Ich meine jetzt mit gutem Video-Content, die haben ja oft voll die Reichweite, weil es einfach auch coole Videos sind oder halt coole Reels. Und wenn man sich das jetzt aber vorstellt, wenn du wirklich ein guter Sportler bist, also das multipliziert sich ja hoch. Also ich bin mir sicher, ich hätte damals bessere Sponsoren, mehr Sponsoren lukrieren können, wenn es Instagram schon gegeben hat. Das ist das eine. Und was heutzutage auch viel besser ist, die Wissenschaft hat sich ja auch weiterentwickelt. Und gerade für Frauen gibt es viel bessere Trainingssysteme und viel mehr Verständnis in der Trainingssteuerung. Also ich muss ja oft jetzt lächeln, auch wenn ich höre, so zyklusbasiertes Training im Leistungssport. Also mich hat die früher jeder Trainer ausgelacht, wenn ich das gesagt hätte. Also von dem her, jetzt wäre es, ich würde nicht sagen leichter, aber natürlich, es entwickelt sich alles weiter. Ja. Das ist ja auch sozusagen der Sinn des Lebens, die Evolution. Also hoffentlich. Und da hat sich auch sehr viel getan. Also ich denke, jetzt wäre es anders. Nicht einfacher, anders. Vielleicht sogar schwerer, weil es mehr Ablenkungen gibt. Ja.
Ja, apropos früher und heute. Jetzt wollen wir gleich wissen, wie es dann bei dir eigentlich weiterging nachher. Du hast es ja schon kurz angekündigt mit dem Unternehmen, also mit deinem eigenen Standbein sozusagen. Aber kurz vorher gehen wir jetzt noch in eine Pause. Bis gleich.
Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Seit 35 Jahren lesen die Menschen im Standard auch das, was sie woanders wohl nicht lesen könnten.
Guten Tag, mein Name ist Hans Rauscher und ich schreibe seit 25 Jahren für den Standard auch das, was ich woanders wohl nicht schreiben könnte.
Der Standard, der Haltung gewidmet.
Woran, Lissi, erinnerst du dich in Bezug auf deine finanzielle Planung? Also wie hast du dann damals dir dein Geld eingeteilt zum Beispiel?
Naja, ich habe ja schon erwähnt, dass ich studiert habe und jeder weiß, dass die Studenten meistens nicht so das Händchen fürs Geld haben. Nein, also das Geld, das für den Sport zur Verfügung stand, habe ich ganz klar durchgeplant, was wird fürs Trainingslager verwendet, was brauche ich für den Trainer. Und genauso geht man ja an den Sponsor heran. Also das heißt, man sagt, du, ich habe im Monat XYZ Kosten für den Trainer, so und so viel Kosten für die Trainingscamps. Ich hätte gerne im Jahr Summe XY. Und meistens, wenn man gut verhandelt, sagt man, ich brauche ein bisschen mehr, weil dann passt das hoffentlich mit der Summe zusammen. Und dann musste man das schon genau planen, was man wofür verwendet. Also das heißt, das für den Sport, das wurde wirklich geplant und dann eigentlich auch das Budget eingehalten sozusagen, weil es ist ja auch gut planbar. Nur das Lustige ist ja, normalerweise kriegen ja Sportler Geld, für das sie es verdienen sozusagen. Also im Sinne von, das bleibt ihnen fürs Leben. Ja. Bei mir war es ja wirklich zum Kostendecken. Also das heißt, ich habe ja jetzt nicht mir das jetzt alles auf die Seite legen können, sondern ich habe halt einfach bei den Kosten ein bisschen großzügiger sein können. Ich konnte halt das Trainingscamp in Südafrika machen oder in Arizona und musste jetzt nicht da immer in Österreich bleiben zum Beispiel. Ja. Das wurde schon am Jahresanfang festgelegt, aber meistens waren das Mehrjahresverträge. Und da hat es halt dann geheißen, du kriegst jetzt für 4 Jahre die und jene Summe oder es wird gesteigert. Also ich hatte viele verschiedene Sponsoren. Ich hatte auch Sponsoren, wo der Deal war, ich bekomme ein Auto zur Verfügung gestellt und dafür finanziell jetzt nicht so viel. Oder ich hatte auch einen Ausrüster, der hat mir 10 Jahre lang alles an Sportartikeln, also wirklich alles, sehr viel zur Verfügung gestellt. Das war aber jetzt rein unter Anführungszeichen auf materieller Basis, aber spart auch extrem viel Geld natürlich. Ich war ein bisschen so geschockt, dass ich mir jetzt, wo ich nicht mehr aktiv bin, das erste Mal dann selbst wieder Laufschuhe kaufen musste, weil alleine die Preise, also wenn man sich 10 Jahre lang nichts kauft, die Shirts, wo ich mir dachte, so, oh mein Gott, wie gut ging es mir eigentlich, dass ich da keine 70 Euro für ein Laufshirt ausgeben musste. Also das ist ja komplett verrückt eigentlich. Ja.
Wo würdest du sagen, gibt es Verbesserungsbedarf, auch bei der Unterstützung von Sportlerinnen und Sportlern? Also in Österreich jetzt, würde ich sagen.
Also ich würde mal sagen, wichtig wäre, dass die Öffentlichkeitsarbeit im Sinne von die Schulung der Sportler, wie sie sich in der Öffentlichkeit präsentieren, dass das gerade bei den Jungen irgendwie mit vermittelt wird. Das ist das eine. Ja, also gerade bei Social Media kann ja auch mit einem Post alles schiefgehen, also in Karrieren zerstören. Und verbessern, ja, man kann die Bevölkerung nicht zwingen, einen Sport mehr zu feiern als einen anderen. Ja. Für den Leistungssport ist es sehr schwer, da flächendeckend was zu machen, weil das betrifft so wenige Personen in Österreich, dass man da jetzt nicht wirklich groß ansetzen kann. Es gibt ja schon Initiativen generell für Bewegungs- und Gesundheitsförderung, aber wir reden ja jetzt vom Spitzensport. Und die Frage ist, sollte man den Spitzensport überhaupt fördern? Jetzt, wo diskutiert wird, ob es bei Wettkämpfen überhaupt noch Platzierungen und Zeitnehmungen gibt und Medaillen und Erster, Zweiter, Dritter, denke ich mal, vielleicht sollte man sich das einmal überlegen, ob das wirklich den Charakter nachhaltig schädigt, wenn es einen Ersten, Zweiten und Dritten gibt. Den Trend sehe ich ein bisschen fragwürdig, ob man wirklich den Wettkampf aus dem Sport rausnehmen soll. Ja. Aber den Spitzensport so in dem Sinn, glaube ich, kann man nicht jetzt im großen Stil fördern oder nicht. Es sollte nur jetzt zum Beispiel, habe ich auch in einem meiner letzten Podcasts gesagt, zum Beispiel die Sportstättennutzung, vor allem jetzt im Wiener Raum, hat mich damals schon ein bisschen verwundert, dass auch da die Spitzensportler erschwerte Bedingungen oft haben und wo man sich denkt, ich will ja trainieren, aber ich kann nicht. Ja? Also es ist das Schwimmbad gesperrt oder die Laufbahn oder was weiß ich. Und das finde ich dann oft ein bisschen schräg, dass das dem Spitzensport verwehrt bleibt und da sind wir noch weit weg von finanziellen Unterstützungen.
Du hast ja schon recht früh eigentlich vorgesorgt. Du hast schon lange dein eigenes Unternehmen, du hast dich dann selbstständig gemacht, also eigentlich schon während deiner Profikarriere.
Mhm. Gegen Ende dann, ja.
Und gegen Ende. Wie bist du zu dem Entschluss gekommen, auch ein Unternehmen zu gründen? War das schon immer der Hintergedanke, du musst vorsorgen oder du möchtest dann eben nach deiner Profikarriere ein Standbein haben?
Nein, also ganz ehrlich, ich habe bis Ende 20 so gar nichts wirklich gewusst, was ich mit meinem Studium machen soll. Also ich habe ja Sportwissenschaft studiert und jetzt später dann auch noch Ernährungsmedizin. Aber das war jetzt berufsbegleitend und das Traurige ist ja, als Leistungssportler, obwohl du viele Erfahrungen hast, aber auch als Sportwissenschaftler hast du ja nicht den einen Beruf. Ich meine, es gibt schon Stellen, aber nicht jetzt so viele. Und das hat sich dann eher spontan ergeben, dass halt die Nachfrage da war nach Trainingsplänen, nach Trainingsunterstützung und die Unternehmensgründung. Also das war nicht von langer Hand geplant. Mein Ziel war immer, ich wollte Sportmedizinerin werden. Das wollte ich schon mit 12, das habe ich gewusst. Und als dann diese Regelung kam, dass auch Sportwissenschaftler das Blut abnehmen dürfen, also Laktates zu führen, war für mich klar, okay, gut, ich muss nicht Medizin studieren, weil das war mir ein bisschen zu steil neben dem Profisport, das sage ich ganz ehrlich. Und dann bin ich umgestiegen auf Sportwissenschaft, weil eben diese Regelung kam. Und das heißt, im Grunde mache ich jetzt das eh, ich bin zwar kein Sportmediziner, aber ich mache das im Sportbereich, was ich machen wollte. Den Entschluss hatte ich, aber eine Unternehmensgründung und so weiter, das hat sich dann eher ergeben. Und ja, natürlich bin ich halt ähnlich vorgegangen wie im Sport. Also man muss dann schon zielstrebig und vor allem auch risikobereit sein. Aber man muss auch ein bisschen vernünftig sein. Und ich glaube, die Mischung gibt es halt nicht so oft, weil ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen auch aus dem Studium, die halt eigentlich gar nichts draus gemacht haben. Ja, also das heißt, es muss dann schon alles irgendwie zusammenpassen und auch die Persönlichkeitsmerkmale sein, dass man sagt, ich bin selbstständig, ich kann selbstständig sein. Würde ich jetzt auch, wenn man einen Podcast über das machen würde, lohnt sich das? Selbstständigkeit in Österreich, ja. Das ist auch ein eigenes Kapitel, ähnlich wie der Leistungssport.
Ja. Und glaubst du, kann man als Leistungssportlerin und Leistungssportler dann auch ins Angestelltenverhältnis gehen oder ist das irgendwie
schwierig? Also ich glaube, die meisten Einzelsportler, die lassen sich nicht gerne was sagen, also vielleicht nicht alle. Und natürlich, es kann jeder. Ich könnte auch in einem Angestelltenverhältnis arbeiten, aber ich will nicht. Und ich glaube, das ist schon, dass man ehrlich zu sich selber ist. Man will halt der eigene Chef sein. Ist sicher nicht bei jedem so. Also ich kenne auch viele, die haben einfach aufgehört und erleben ein komplett neues Leben. Also du würdest nicht erkennen, dass sie mal Leistungssportler waren. Aber ich denke schon, dass es vom Naturell, gerade wenn man sich eben alles selber organisiert, also ich spreche jetzt vom Einzelsport, dann ist man wahrscheinlich als Selbstständiger besser. Aber genau das Gegenteil ist beim Mannschaftssport, wenn man sich nie was selber organisieren muss, gar nichts. Ja, einfach hingeht, mit dem Toilettenschal zum Platz und dann trainiert und nachher wieder heimgeht. Ob man dann geeignet ist für die Selbstständigkeit, wage ich zu bezweifeln. Also das heißt vom Beruflichen her. Das heißt, ich glaube, es liegt sehr stark an der Sportausübung per se. Aber wenn man gewohnt ist, das ganze Leben zu organisieren und das jahrzehntelang, dann liegt es ja fast auf der Hand, dass man das dann auch beruflich macht. Würde ich jetzt, ich kann jetzt nur für mich sprechen, also möchte das nicht verallgemeinern.
Und wie früh sollte man dann damit beginnen? Also du hast ja dich schon recht früh auch um dein Unternehmen gekümmert, aber wie ist das dann, wenn man erst überhaupt nach der Sportkarriere anfängt,
sich um einen Job zu kümmern? Also man sollte, und da muss man ein bisschen, finde ich, konservativ bleiben, aber ich spreche jetzt auch von Österreich, ganz normale Schulausbildung und Lehrausbildung oder was man macht. Also wenn ich eine Lehre mache, dann halt ab 16 sozusagen oder weiß nicht, wann das genau ist. Und wenn man Matura macht, dann trotzdem studieren. Man kann sich ja Zeit lassen. Ja, man kann ja sagen, gut, dann muss ich halt ein paar Semester die Studiengebühren zahlen, aber ich kann nebenbei den Sport machen. Aber auf jeden Fall ganz normal weitermachen, weil man würde es sonst bereuen. Und der Sport, den kann man zwar dann auch nicht mehr nachholen. Also ich habe auch immer gesagt, bis 30 möchte ich alles ausreizen, weil dann ist einfach so auf so kurzen Strecken, da ist dann schon die Luft ein bisschen heraus. Also das kann man nicht ein Leben lang machen. Aber für mich war es beruhigend, dass ich halt mein Studium und die Berufsausbildung habe. Also das ist schon sehr wichtig und das würde ich auch vor allem jungen Leuten empfehlen. Es kann nicht jeder sein eigener Chef sein, es kann nicht jeder das neue Startup gründen und da finde ich, sollte man schon ein bisschen konservativ denken und lieber eine Ausbildung mehr machen und sich es dann aussuchen können, als durch eine Verletzung aus der Bahn geworfen werden und dann muss man irgendwo bitten und betteln, dass man wo angestellt wird und verkauft sich eigentlich da ein bisschen unter seinem Wert und vor allem, das noch ganz wichtig, vergesst nicht, auch der Geist gehört trainiert. Also das merke ich oft bei den Sportlerinnen und Sportlern, auch bei mir selbst. Man stumpft dann schon ein bisschen ab, wenn man nur körperlich gefordert ist und nicht geistig. Das klingt jetzt so ein bisschen gemein, aber man muss schon auch sich weiterbilden und weiterentwickeln, weil auch das, sonst geht das Leben an einem vorbei. Und man ist dann zwar ein guter Sportler, aber du musst ja trotzdem im Alltag auch funktionieren. Ja? Und deshalb also auch lernen und da nicht locker lassen, weil das büßt man ja dann das ganze Leben.
Das wollte ich dich eigentlich auch gerade fragen, was du für Tipps hast eben für junge Sportlerinnen und Sportler für die Karriere. Vielleicht hast du einen Finanztipp, den du teilen kannst.
Ja, ich meine, das sagen wahrscheinlich die Großeltern auch immer oder so. Ja, lenkt sich ein bisschen ein Geld auf die Seite. Es ist ja, die Wirtschaftslage ist ja extrem schwierig. Also ich denke mir oft so, für junge Leute, also Familie, Haus, Kind ist ja für viele einfach unmöglich, wenn du nicht was erbst. Ja. Und ich habe es zwar jetzt selber alles sozusagen geschafft, aber es war halt auch sehr viel Manpower, kann man gar nicht sagen, Womanpower dahinter, also sehr viel Eigeninitiative und man braucht schon auch Unterstützung von zu Hause auch wenn es nur so das Sicherheitsnetz ist. Ja, natürlich auch da Geld auf die Seite legen und wenn man mal viel Geld verdient, nicht verlocken lassen oder so verleiten lassen und sagen, ja, jetzt verdiene ich so und so viel pro Monat, jetzt haue ich das alles raus, schon was auf die Seite legen, weil wie gesagt, das kann von heute auf morgen vorbei sein. Und wer weiß, was passiert in Zukunft. Der Sport ist trotzdem ein Luxusproblem sozusagen. Ja. Und wenn jetzt sich irgendwas in unserer Welt grundlegend verändert, dann ist sicher nicht der Sport das, was sozusagen aufrechterhalten bleibt. Also ich würde von jungen Jahren an immer auch auf Eigentum ein bisschen pochen. Ja. Ich meine, das klingt so konservativ, aber schon schauen, wenn es irgendwo die Möglichkeit gibt, sich irgendwas zu schaffen, was auch mir gehört. Ja. Und ja, so früh wie möglich. Also
nicht
sobald das erste Taschengeld kommt, auf die Seite legen. Ja, das Gute ist, als Leichtathlet jetzt nur zum Beispiel, gibt es ja keine hohen Ausgaben. Ist ja nichts wie Motorsport oder sowas. Ja. Aber es beruhigt einen halt auch, wenn man Geld auf der Seite hat. Einen Tipp kann ich schon geben, der hat mich immer beruhigt. Man sollte so viel Geld auf der Seite haben, dass man sagt, wenn alles zusammenbricht, kann ich 6 Monate mit dem, was ich habe, auskommen. Das heißt, wenn ich jetzt pro Monat so und so viel brauche, rechne ich mir das durch. Und wenn man das auf der Seite hat, dann ist man relativ entspannt, weil in 6 Monaten hat man immer die Chance, was Neues zu finden, einen Job zu finden. Aber so habe ich immer gelebt. Das war so mein Anspruch an mich selbst.
Also liebe Sportlerinnen und Sportler, spart ein bisschen was. Wir nehmen mit von diesem Gespräch, man sollte sich trotzdem um seine Ausbildung kümmern, das nicht auf der Strecke lassen, aber trotzdem den Sport gerne durchziehen, wenn es Spaß macht und gerne auch hart trainieren.
Mhm.
Klar. Vielen Dank, Lissi.
Schärf den Charakter.
Ja, auf jeden Fall. Ja, vielen, vielen Dank, Lissi, für deinen Besuch bei mir im Studio. Ja,
danke und auch für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch, hat sehr viel Spaß gemacht und hoffentlich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch. Hoffentlich habt ihr gerne zugehört. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und dass ihr vielleicht auf den Sportgeschmack gekommen seid. Vielleicht habt ihr jetzt auch ein bisschen Lust auf hartes Training, aber wie gesagt, spart's was. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Gebt uns gerne auch eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns gerne hört. Feedback und Fragen schickt ihr uns bitte am besten an podcast@derstandard.at. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth und Clarissa Donati. Ich bin Melanie Reidel. Ciao und bis zum nächsten Mal.
Gibt es außerirdisches Leben?
Haben Tiere ein Bewusstsein?
Können wir durch die Zeit reisen?
Es gibt so viele große Fragen, die uns Menschen seit Jahrtausenden beschäftigen.
Aber erst jetzt kann die Wissenschaft Antworten darauf liefern.
Oder neue Rätsel entdecken. Ich bin Tanja Traxler.
Und ich bin David Rennert. Im Standard-Podcast Rätsel der Wissenschaft gehen wir großen Fragen der Menschheit auf die Spur.
Wir fragen Wissenschaftlerinnen, was in schwarzen Löchern passiert.
Wo die Aliens bleiben.
Und die Fusionskraftwerke.
Und wo die Mathematik an ihre Grenzen stößt.
Rätsel der Wissenschaft. Jeden Mittwoch eine neue Folge.
Überall, wo es Podcasts gibt.